Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Hallo, herzlich willkommen. Folge 12 von Allianz Brisant. Heute mal wieder mit Ole.
Ja, hi. Das ist eine Konstante.
Eine Konstante muss es ja geben.
Eine Konstante muss es ja geben.
Die zweite sitzt in oben Strohe.
Die zweite sitzt in oben Strohe. Auf den HSV war ja auch nicht so ganz Verlass dieses Jahr. Bei Werder ja auch nicht. Ja gut, der HSV wenigstens ein bisschen erfolgreicher, ne? Das ist klar.
Aber ja, in der zweiten Liga kann man auch mal Spiele gewinnen. Ja, das.
Ja, genau. Aber getreu nach dem Motto, ihr habt es ja schon am Anfang gehört, besser wird's nicht. Ja. Kommen wir gleich direkt einmal zu Werder Bremen, beziehungsweise werden wir einmal hier erst nochmal kurz auf den Song eingehen.
Ja, mach das mal, weil das hat sicherlich einige irritiert.
Das ist ja auch genau das, was ich erreichen will. Ja. Liebe Future Franz, ein Künstler aus Baden-Württemberg, aus Kornwestheim, wenn ich mich recht
erinnere. Ah, das kenne ich.
Ja, genau, das sollte auch unser Sidekick, den ich eigentlich immer noch sehr, sehr vermisse hier, den wollen wir dann auch gleich damit auch nochmal grüßen.
Den Kittler.
Nächstes Jahr geht's für ihn los, hoffe ich endlich, dass er dann mal hier sein Antiwissen hier verbreitet. Nein.
Aber er könnte uns was über Maultaschen erzählen.
Ja gut, immerhin etwas, ne? Immerhin etwas. Genau. Nee, der liebe Future Franz, ein Künstler, der eigentlich auf ein Festival hier in Budjading, das ich sehr, sehr gerne besuche, hätte letzten Sommer spielen sollen, hat uns erlaubt, diesen Song, am Ende des Podcasts werdet ihr ihn auch nochmal komplett hören, hat uns erlaubt, diesen Song einmal hier mit reinzunehmen. Besser wird's nicht, denn ich glaube, besser wird's auch bei Werder nicht in dieser Saison. Und dieser Song beschreibt das ganz gut. Ja, Future Franz bei dem guten Label Abficker Records.
Das müssen wir muten.
Kannst du mir muten?
Kannst du ja piepen.
Ja, ich suche einen Piepser raus. genau, ist dort unter Vertrag, beziehungsweise vermarktet dort seine Musik. Der Song kommt aus dem Album Normal von ihm. Ja, ist mal ganz entspannt, die Musik von ihm zu hören. Wie gesagt, der Song Besser wird's nicht beschreibt meines Erachtens die Situation beim SV Werder Bremen ganz gut. Wir haben ja am Wochenende gegen Mainz spielen dürfen. Kommen wir gleich dazu. Drei Punkte für Werder. Bin ich zufrieden?
Herzlichen Glückwunsch übrigens.
Ja, vielen Dank.
Konnte man damit rechnen?
Mit was genau? Mit dem Torschützen oder mit den drei Punkten?
Sowohl als auch, sage ich. Ich gebe dir jetzt mal die Vorlage, damit du jetzt dich mal episch ausbreiten darfst.
Weißt du? Also mit drei Punkten musste man hier rechnen. Ganz davon abgesehen, es war verpflichtend. Wenn du jetzt nicht gewonnen hättest gegen Mainz, dann wärst du unten gewesen. Da wärst du, glaube ich, dann auch ganz schlecht rausgekommen. Man hat jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Mainz. Mainz ist 17. direkter Abstiegsplatz. Leider hat Schalke seine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann hätte man nämlich auch auf Bielefeld auf Platz 16 noch ein bisschen mehr Punkte als jetzt nur die 4. Aber es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, meines Erachtens. Und gut, das 1-0, das Spiel, also es war ein Grottenkick par excellence. Das hatte mit Bundesliga-Fußball, und zwar mit erster oder zweiter Liga, relativ wenig zu tun. Das war gearbeiteter Fußball. Spaß gemacht, das zu gucken, hat es echt nicht. Also ja. Man hat ja sonst so ab und zu mal, kennst ja vielleicht auch selber, so im Spiel hat man dann mal vielleicht kurz so das Gefühl, okay, jetzt in den nächsten 3, 4, 5 bis 10 Minuten fällt hier ein Tor. Und dieses Gefühl hatte ich einmal, das war dann für Werder dieses Gefühl und das war dann von der 80. bis zur 83., dann war das auch schon wieder vorbei. Und danach hat man sich dann damit abgefunden, ja, alles klar, das wird ein 0-0, Mainz, jetzt nicht mit den überguten Ambitionen nach vorne hin was reißen zu wollen. Und Werder, das altbekannte Spiel, ne? Defensiv hat man sogar ganz gut gestanden, hat gut gearbeitet, hat gut verteidigt, hat gut die Räume zugemacht. Alles hat ganz wunderbar funktioniert. Nur halt im letzten Drittel hat das dann wieder ganz schön hart gehapert. Ich finde, dass auch so deutlich wird, dass Josh Sargent dann doch als Stürmer noch eine ziemliche Abschlussschwäche hat. Der Typ ist auch erst 20 Jahre alt, das darf man ja nicht vergessen. Der spielt jetzt seine dritte Saison bei Werder, glaube ich, ist aber immer noch nur 20 Jahre alt. Also es ist kein Claudio Pizarro oder Niklas Füllkrug, das ist gestandene Bundesligaspieler, die man letztes Jahr vielleicht noch hatte. Gut, Pizarro hat letzte Saison auch kein Tor geschossen in der Liga, aber es ist auch nochmal eine andere Geschichte. Für mich wirkt er so ein bisschen überspielt. Ich glaube, er liegt bei einem Saisontor gegen Frankfurt. Das war auch dann mal ein schöner Abschluss, den er da gezeigt hatte. Aber ansonsten zeigt er wieder die absolute Schwäche. In der Abschlussstärke ist da noch ganz schön was nachzuarbeiten bei ihm. Und allgemein die Aufstellung, wenn man sich sie angesehen hat, hatte man das Gefühl so, okay, man hat aus dem Dortmund-Spiel nicht viel Lehren gezogen. Im Prinzip ist man genau gleich aufgelaufen. Leonardo Bittencourt, kommen wir damit dann auch automatisch zu Ehren Dingchi. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat Bittencourt mit Dingchi zu tun? Bittencourt hatte sich dann wohl im Abschlusstraining noch am Sprunggelenk leicht verletzt, laut Aussage des Vereins. Daraufhin rutschte dann Ehren Dingchi rein. Für viele, die sich nicht mit Werder Bremen beschäftigen, absoluter No-Name. Also ich glaube, viele haben sich gefragt, was ist das denn da für ein Typ, der da jetzt auf einmal auf dem Papier auftaucht?
Das frage ich mich ja bei jedem Werder-Spiel.
Ja, wirklich. Ja, gut, okay. Gut. Frage ich mich bei eurem Helm Gyasula oder wie er heißt. Ja, auch.
Den kennt man auch, der hat doch ein Copyright. Also das ist doch eine Corporate Identity, sagen wir so. Sein Helm. Ja, gut.
Nicht stören. Kommen wir zurück zu Mainz. Es war 90 Minuten lang absolut grottig. Werder schaffte es dann mal endlich in Form von Kofeld zu kapieren, okay, Yuya Osako ist dann vielleicht doch nicht der Spieler, der jetzt dann gegen Mainz das reißen kann, was er kann. Er hat eine gute Aktion gehabt, muss ich sagen. Er hat auch allgemein in dem Spiel jetzt nicht schlecht gespielt. Aber er war einfach eine Falschbesetzung. In der 72. kam dann die Offenbarung zum sehr haarigen Spiel, wie ich auf Twitter geschrieben habe. Kam dann Tahith Chong rein. Das war ja eine Offenbarung dieser Haarpracht. Es war bis zu dem Tor tatsächlich das einzige Highlight. Chong hatte ich dann das Gefühl, hat Werder so ein bisschen zugekriegt. Es war Schnelligkeit im Spiel, beziehungsweise man hatte das Gefühl, Werder weiß, wir haben jetzt was Schnelles auf dem Feld und wir versuchen das jetzt irgendwie einzusetzen. Dass Tahith Chong jetzt wieder keinen Torabschluss hatte, ist die eine Sache. Allerdings hat er dann eine gute Aktion gehabt, nämlich diese eine Flanke, die er da reingebracht hat, die war wirklich gut. Natürlich war er auch sehr unbedrängt, wo man sich fragen muss, wenn Mainz nach 89 Minuten keinen Bock hat mehr Fußball zu spielen, dann musst du das halt bestrafen. Und Ehren Dingchi, 5 Minuten vorher eingewechselt, hat dann einfach alles richtig gemacht. Ne? Gegen die Laufrichtung von Zentner ins weite Eck oder ins lange Eck rein und einfach sich jubeln lassen. 1-0. Ich bin ehrlich, ich habe mir die Seele aus dem Leib hier geschrien. Ist ja jetzt auch der erste Sieg seit dem dritten Spieltag, meine ich. War eine lange Durststrecke, tat gut. Ganz zufrieden bin ich trotzdem halt nicht, weil einfach dieser spielerische Aspekt überhaupt nicht da ist. Werder muss sich darauf wirklich verlassen, dass der Gegner irgendwann keinen Bock mehr hat zu verteidigen. Und oder dass der Gegner dann halt sagt, ja, ich mache jetzt das Spiel und Werder, ihr dürft kontern. Anders sehe ich keine Möglichkeiten für Werder, den Fußball im Moment siegreich zu gestalten. Ja, summa summarum 3 Punkte, 1-0 gewonnen. Letztendlich fragt am Ende der Saison keiner, wie man da gewonnen hat. Es reicht, genau. Und man steht jetzt einigermaßen gut da nach der letzten Saison. Dafür, dass man sich eigentlich nicht wirklich verstärken konnte, sondern eher geschwächt hat vom Kader her gesehen. Und wie gesagt, Ehren Dingchi, schöne Geschichte nebenbei. Ist erst, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren zu Werder gekommen. Ich muss mal eben gucken. Ist, glaube ich, auch in Bremen groß geworden.
Ist ja quasi...
Bei Borgfeld hat er tatsächlich das Fußballspielen
gelernt.
Gerade. bei Borgfeld.
Wo ist Borgfeld?
Ist, ja, Bremen.
Ah, ja, dann kenne ich es nicht. Ich kenne höchstens auch Oberneuland, das kenne ich noch. Und Habenhausen gibt es noch, ne?
Ja, genau, Habenhausen, Fahr.
Ja, neue Fahr ist übrigens ein schönes Buch von hier, wer heißt er noch? Regner.
Ja, wenn wir schon bei neue Fahr sind, beziehungsweise neue Fahr, Horn Lehe, schöne Grüße an Benny Rodi.
Ja.
Auch ein treuer Zuhörer von uns. Du kennst ihn ja auch
noch. Wir haben schon einen Fanclub, ja, das ist ja geil.
So einen kleinen haben wir, ja. Ja, ja, doch.
Das ist ja der Hammer. Müssen wir schon Autogrammkarten drucken? Oder?
Nee, ich glaube, das wäre das wäre ein bisschen too much.
Ich habe
Bei Borgfeld hat der Dingschi gespielt. In der U19 ist er dann auch erst zu Werder gekommen. War auch erst ein Leihgeschäft tatsächlich. Und jetzt ist er dann diesen Sommer von der U19 zur zweiten Mannschaft aufgestiegen. Hat da in 8 Regionalligaspielen 7 Tore geschossen. Ganz angenehme Quote. Die Bundesliga-Quote lässt sich natürlich auch sehen. Alle 5 Minuten ein Tor. Mhm. Kann er gerne weitermachen, sag ich mal so. Ja, das war das Werder-Spiel Mainz.
Ich hab's gesehen.
Hi!
Was
getan, freiwillig, oder hatte ich jemanden?
Also große Teile. Also ich wollte mich ja mal vorbereiten, aber alles, was soll ich dazu sagen? Also das, ich habe es, glaube ich, auch während des Spiels, habe ich ja dir das auch gesagt, also mit Fußball hatte das wirklich relativ wenig zu tun und es sah sehr gekrüppelt aus alles. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, also wenn hier eine Mannschaft das Spiel rumreißt oder das Spiel gewinnt, dann ist das Werder, weil man hat einfach gemerkt, so, da war einfach doch der Zug noch mehr da, irgendwie da was zu reißen. So diesen Eindruck hatte man. Also Mainz ist für mich, also das, was die letzte Saison noch so, diese Mentalität da nochmal auf den Platz zu bringen und das nochmal rumzureißen, das sehe ich überhaupt nicht gerade bei Mainz. Und man sieht es ja an den Punkten, ne? Ein Sieg, 6 Punkte. Also das ist wirklich gar nichts. Und die haben, wie hieß der Trainer auch noch davor? Bayer Lorzer, ne?
Ja, ich glaube schon,
Bayer Lorzer. Ich hatte von dem eigentlich immer einen relativ guten Eindruck. Also ich hätte den gar nicht rausgeschmissen. Und jetzt sieht man eigentlich auch, also man hätte es vielleicht gar nicht machen sollen. Und insofern, also ich habe die ganze Zeit gedacht, also wenn hier noch eine Mannschaft den Sieg holt, dann ist das Werder und so war es dann auch und das hat mich dann auch nicht überrascht, muss ich sagen. Und vor allen Dingen auch nicht, dass es sozusagen in letzter Minute passiert. Irgendwie hat sich das für mich so ein bisschen abgezeichnet, so dass es passiert. Und ansonsten, ja, kann ich eigentlich nur sagen, das sind eben die Spiele, ne, was ich schon öfter gesagt habe, die, wenn man die Liga dann halten möchte, diese Spiele muss man eben gewinnen. Und das tut ja Werder dann durchaus, die ja nun einige der Gegner davor hatten, die relativ schwierig zu bespielen waren, also eher oben in der Tabellenhälfte angesiedelt waren. Hm. Und wenn man dann eben in Mainz spielt, dann ist das eben so ein Big Point, sagt man immer. Und die haben sie sich jetzt geholt, haben jetzt, glaube ich, 14 Punkte, ne, oder? Ja, 14 oder so.
14, genau.
Und im Grunde genommen sehe ich das so, dass Mainz und Schalke, also wenn da nicht fundamental was passiert, fundamental, aber wirklich in der jetzt in der kurzen Zeit, ist ja eigentlich im Grunde genommen keine große Winterpause. Und die sich nochmal richtig verstärken, denn in den nächsten Wochen sind die für mich durch. Also da sehe ich eigentlich im Moment nichts, was darauf hindeutet, dass die da nochmal irgendwie groß nach oben kommen oder vor allen Dingen irgendwie, vielleicht Relegation oder so schaffen. Ne? Aber das ist, worauf man halt gucken muss, ist, dass man irgendwie noch sich vom Relegationsplatz sozusagen abseilt, so ein bisschen. Ne? Da sind jetzt ja gerade noch, glaube ich, Bielefeld und Köln, glaube ich, noch in der Verlosung. Mhm. Köln auch so ein bisschen, es kann also auch für die noch runtergehen. Also das ist ja auch so ein bisschen schwierig bei denen, gerade so jetzt auch noch mit Gisdol, den kennen wir ja, der knickt ja auch gerne mal irgendwann ein. Und Hertha mit ganz großen Erwartungen, Ambitionen angetreten, auch nur 13 Punkte, Big City Club ist natürlich genauso eine Nummer, das kann auch nochmal nach hinten losgehen. Und dann haben wir noch Bielefeld, sage ich mal. Ne? Ich sag mal so, Hoffenheim und Augsburg, die werden es wieder wie immer und Freiburg, die werden es dann irgendwie wieder schaffen, wie immer, so wie jedes Jahr. Also Hoffenheim sowieso ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass die da unten rumkriechen, aber die können ja auch nochmal, ich sag mal, die haben mit dem Potenzial auch noch Möglichkeiten, danach in die erste Hälfte zu kommen.
Ich glaube, bei Hoffenheim ist es aber, diese dreifache.
Das sind ja auch nur. Guck in die Tabelle, es sind ja auch nur 3 Punkte und dann bei 18 Punkten bist du schon Platz 7 wieder da oder naja, bei Stuttgart und Gladbach. Genau. Und insofern ist das alles nah beieinander und ich sehe da, wie gesagt, ich sehe Mainz und Schalke wirklich in akuter Gefahr. Das ist ja auch nichts, das zu deuten ist ja auch jetzt nichts Großartiges, das sehen, glaube ich, alle so. Und dann haben wir da so Mannschaften wie Köln und Bielefeld und Hertha, die irgendwie auch so eine Rolle spielen, als könnten die vielleicht da irgendwie reinrutschen. Bielefeld sowieso. Bei Bielefeld denke ich fast, dass die es schaffen, weil da rechnet eben keiner so ein bisschen mit, ne? Dass die denken alle so, ja, die werden wahrscheinlich noch auch runtergehen, Relegation, und aus diesem Abschreiben schöpfen die wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie Mut und überraschen dann am Ende noch und schaffen es irgendwie. Also da sehe ich eher Köln und Berlin so ein bisschen, die mit ziemlich hohen Erwartungen da reingehen und dann geht's nach hinten los. Also insofern kann sich Werder da doch durchaus so ein bisschen jetzt nicht zurücklehnen, aber zumindest mit dem Sieg jetzt, sage ich mal, so ein bisschen
befreit aufspielen.
Befreit. Und die haben ja auch jetzt im Grunde genommen Gegner, denke ich mal, in den nächsten Wochen, wo man durchaus das ein oder andere Mal wieder diese 3 Punkte holen kann und dann, ja, wird es wahrscheinlich, ich denke mal so, irgendwann zwischen Platz 11 und Platz 14 einlaufen. So ist meine Prognose dazu. Ja, genau. Ja,
würde ich direkt kaufen.
Alles also, andere, sage ich mal, was im Winter passiert, da gehen wir ja an Teil 2 heute drauf ein. Ne?
Ja, genau. Genau. Also das wird jetzt, eigentlich soll es eine ziemlich kurze Pause werden. Mal gucken, ob wir wieder für Hilicht noch mal ein bisschen draufpacken.
Oh.
muss nicht, das sein? Also, ja, auch ist doch ganz schön, wenn er was zu meckern hat, ne?
Er hat immer was zu meckern. Das ist Prinzip.
Nein, also alles, was du sagst, würde ich dir gerne so direkt abkaufen, würde ich gerne nehmen. Ich glaube, jetzt nach dem Jahreswechsel, die ersten 2 Spiele werden hart mit Union zu Hause und Leverkusen auswärts.
Ja, aber so, ich sag mal, Union zu Hause.
Ja, also ja, es ist jetzt nicht Bayern München, der da anreist oder Borussia Dortmund oder halt alles, was da oben rumschwirrt. Union, gut, schwirrt eigentlich theoretisch auch da oben rum. Also so dürfen wir das ja jetzt auch nicht runterspielen hier. Aber letztendlich, Union ist jetzt auch eine Mannschaft, die sich ohne Kruse darauf verlässt, Fußball eher zu zerstören, als ihn zu spielen. Ob das jetzt für Werder gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe einfach darauf, dass Kruse nicht spielt, weil ich glaube, dann wissen einige Werder-Fans, was schon passieren wird. Leverkusen rechne ich mir mit nichts aus. Ich hoffe einfach, dass gegen Augsburg da 3 Punkte kommen. Und Gladbach. Ja,
Leverkusen würde ich nicht so defensiv angehen, weil ich meine, die haben jetzt auch, ich meine, das sind wirklich dämlich, wie sie da gegen Bayern angetreten sind. Also das ist typisch Leverkusen, sage ich mal. Ne? Also das ist da das Spiel noch abzugeben, das ist wirklich, also es war wirklich. Ja, da habe ich wirklich man kann es den Bayern natürlich, wir schimpfen immer, ne, dass die da oben stehen und ich weiß nicht was, ne, aber im Prinzip, sie sind eiskalt und im Grunde genommen weiß man doch, wie die spielen und in dem Spiel, die hätten sie locker schlagen können und dann so da am Ende in der 90. Minute solche Pässe zu spielen, da im eigenen, vor dem eigenen 16er, also da denke ich auch, also Das lernt man doch, weiß ich wo, dann haut man das Ding nochmal und holt man das 1-1 und dann wären sie immer noch vorne gewesen, so, ne, zum Beispiel. Und ich denke, das wird schon einen kleinen Knacks geben bei Leverkusen. Das heißt also, denke, die haben sich da deutlich mehr ausgerechnet und muss man jetzt mal gucken, wie die nächsten Wochen auftreten werden.
Ja, allgemein sollte...
Ist aber natürlich, ja, vom Potenzial sind die natürlich, ja.
Genau. Andererseits muss man es auch so sehen, das Spiel, wenn es angepfiffen wird, es sind 3 Punkte zu verteilen. Die können dahin schwappen, die können dahin schwappen. Oder es wird halt geteilt, wie auch immer. Also entweder kriegst du nichts oder du kriegst etwas oder du kriegst alles. Natürlich sollte man immer versuchen, alles zu kriegen. Das, sonst sollte man, glaube ich, im Profifußball sich Gedanken machen. Aber ja, mal gucken, was jetzt dann halt im Rest der Hinrunde passiert. Für viele ist ja jetzt die Hinrunde vorbei. Technisch gesehen ist es ja noch nicht so. Aber ja, mal gucken, wie sich da verkauft wird. Es sind alles Gegner, wo was gehen könnte. Also gegen Leverkusen hat man die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt genial ausgesehen, aber ja, warum nicht?
Aber die haben sie doch mal irgendwie aus dem Pokal gehauen, ne? Vor ein, zwei Jahren irgendwann mal. War da was, ne?
Meine ich? Ja, das ist schon tatsächlich ein bisschen länger her. Ich glaube, 4 Jahre ist das mittlerweile her.
Okay.
Ich glaube, da waren wir auch überraschend ins Halbfinale gekommen. Irgendwie, ich glaube, Gladbach haben wir 4-3 rausgehauen und Leverkusen 4-2 oder sowas. Bin mir nicht sicher. Und ich glaube, ein Jahr darauf haben wir die Retourkutsche gekriegt und sind dann 1-4 oder so, 2-4 ausgeschieden nach Verlängerung. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Waren auf jeden Fall immer alles sehr interessante Spiele gegen Leverkusen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass das einmal Max Kruse Leverkusen in Leverkusen komplett auseinandergenommen hat. Also es ist alles möglich, natürlich, aber ja, gut, jetzt schon irgendwelche Prognosen rauslassen.
Ja, das ist
schwierig.
Das führt jetzt zu weit, ja.
Bringt auch nichts. Aber so ein bisschen schielen kann man ja. Werder steht gut da, also verhältnismäßig gut da, liegt aber auch daran, dass andere nun mal, wie du sagst, richtig hart pennen. Und ja, mal gucken, was das wird. Ich hoffe weiter, dass das Bielefeld so eine eklatante Abschlussschwäche hat. Ich glaube, die haben erst 9 Tore, die zweitschlechteste Offensive mit Schalke 8 Tore, glaube ich, ist nur schlechter.
Und letzte Saison hat Klos also in jedem Spiel getroffen, ich erinnere mich noch. Also das war unfassbar, immer wenn die gespielt haben. Das war Bielefeld letzte Saison, das war im Grunde hat mich ähnelt das so ein bisschen dem HSV so in einigen Spielen, so dass die nicht gerade sehr dominant waren oder gut gespielt haben, sondern die haben einfach souverän gespielt. Und dann am Ende so 80 Minuten 0-0 und dann kam Klos um die Ecke und hat das Ding eingenickt. So ein bisschen wie Terodde, so ein bisschen, ne? Und aber der hat einfach alles eingenetzt damals. Und dann gab es noch Vogelsammer, glaube ich. Der war aber lange Zeit dann verletzt und die beiden zusammen, die haben also wirklich viele Tore geschossen. Und mich wundert das ein bisschen, dass da jetzt 9 Tore, glaube ich, ne? Das ist ja nichts, ne? Das, ja, das ist schon erstaunlich, aber gut, erste Liga ist eben halt, da muss man eben anders spielen und dann funktioniert dieses Prinzip einfach auch nicht mehr, ne?
Genau, es ist halt ein ganz anderer Fußball, der gespielt wird. Klos mit 2 Saisontoren, sehe ich gerade. Gegen Leipzig hat er sein erstes Bundesligator geschossen. Und jetzt gegen Schalke hat er die 3 Punkte sicher gemacht. Ja, wie du sagst, es ist halt ein sehr ähnlicher Spielertyp zu Terodde. Ich glaube, er ist trotzdem immer noch ein immens wichtiger Spieler für Bielefeld. Aber
ja, auf jeden Fall.
In der Liga dann doch nicht das, was er in der zweiten Liga sein kann.
Ja.
Ist halt so. Zweite Liga haben wir jetzt schon angesprochen. Sind wir schon beim Thema?
Ich habe übrigens gerade gelesen, das will ich eben einfließen lassen, dass der HSV die Verträge mit Mutzel, mit Costa und Rubisch verlängert hat. Das läuft doch beim HSV gerade.
Gesundheit bis auf Rubisch sagt mir keiner was davon.
Ja, Mutzel, der rennt da immer auch gestern übers Spielfeld. Der Kompagnon von Bolt. Ja, man setzt auf Kontinuität beim Hamburger Sportverein. Das ist
gutes Signal oder siehst du es? Ja, also eigentlich siehst du es ja gut. Du klingst ja recht euphorisch, was das angeht.
Ja, also Sportdirektor Mutzel, so ist seine offizielle Bezeichnung.
Eieiei. Ei, ei.
Ja, ist für die Bereiche Bundesliga und Scouting zuständig. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, der macht mehr als der Bolt. Also es kommt mir irgendwie präsenter vor. Bolt ist auch jemand, der sich nicht so in den Vordergrund schiebt. Und er ist ja auch jetzt nicht jemand, der bei Bolt, sage ich mal, ist jetzt nicht jemand, der gerade Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit, das merke ich auch so immer in den sozialen Netzwerken, also kommt jetzt nicht so sonderlich gut an, was seine Art angeht, aber ich denke schon, dass er einen soliden Job macht und ich glaube auch, dass Mutzel ein ganz gutes Bindeglied ist zwischen Mannschaft, wenn man das so sieht, er hat also relativ, wenn man so nach dem Spiel sich das anschaut, immer einen relativ guten Draht zu den Spielern, habe ich so den Eindruck, ne? Und er war ja auch selbst Spieler, in Frankfurt, in Stuttgart und auch beim KSC, genau. Das war ja quasi gestern eine Rückkehr in die Heimat.
Ein Wiedersehen.
Und ja, Also ich sehe das mal so als Grundpfeiler ist das eigentlich eine gute Sache, wenn man auf Kontinuität setzt. Also was soll man da jetzt meckern? Also und vor allen Dingen das mit Rubesch ist ja natürlich eine Galionsfigur, dass der überhaupt kam in seinem Alter, nochmal sich das antut, das Ganze. Aber das finde ich, begrüße ich dann schon, dass man da weitermacht und ja, wobei bei Rubisch ist natürlich die Frage, wie lange kann er das noch machen, wie lange möchte er das dann machen und wen arbeitet er quasi ein als seinen zukünftigen Nachfolger, ne? Das ist natürlich die Frage. Also das muss man jetzt im Grunde genommen schon machen, ne? Also das in der Position, in der er ist, muss man schon sozusagen einen Mann in der Hinterhand haben. Darüber weiß ich allerdings jetzt nichts, wen sie da aufbauen, aber das ist natürlich wichtig. Aber grundsätzlich ist das natürlich erstmal ein gutes Zeichen, wenn man da weitermacht und mit den Leuten irgendwas piept hier gerade. Dein Handy.
Bei mir piept nichts.
Na, dann war das bei mir, aber ich habe eigentlich bei mir alles aus, ne? Aber das schneide ich nicht raus. Das ist normal.
Ach, das ist
live.
Doch.
Live ist live. Ja, und ja, insofern gutes Zeichen und das passt natürlich jetzt noch ein bisschen auch in den Flow. Gestern gewonnen und ja, das sind so, wie gesagt, das sind wie die Spiele, die in der letzten Saison oder in den Saisons davor, man hätte da nicht 3 Punkte geholt, hab ich immer so den Eindruck. Das sind halt jetzt doch die Spiele, die man so auf die Seite ziehen, eigene Seite ziehen kann. Natürlich war da natürlich auch die gelb-rote Karte, spielte eine Rolle. Ich denke, danach hat man dann gemerkt, jetzt wollen sie es nochmal wissen. Ne? Mhm. Obwohl man beim HSV ja immer davon ausgehen muss, wenn sozusagen alles für den HSV spricht, dann machen sie genau das Gegenteil. Ne? Das ist ja auch so ein Phänomen. Gut, kommen wir zum Spiel. Also es ging gut los, wie die Feuerwehr quasi. Ich dachte, was ist da los? Ne? Vor allen Dingen Jatta, der hat wirklich das Spiel seines Lebens beim HSV gestern gemacht, fand ich.
Das war ja ein schönes Tor, was er da gemacht hat.
Ne? Ein Wahnsinns-Spiel auch auf seiner Seite. Die Karlsruher kamen überhaupt nicht damit klar. Der hat wirklich alle ausgespielt. Also so wie in alten Zeiten, was er immer andeutete, so, ne? Das hat es ja meistens immer angedeutet und dann nicht bis zu Ende gebracht. Das ist ja immer so sein Problem. Also der hat wirklich Ansätze, die eben auch nicht so, und ich sag mal, unkonventionell spielt er einfach, ne? Also im Gegensatz zu allen anderen Spielern.
Ja, ich glaube, also Bakary Jatta könnte sich halt wirklich, wenn er konstant spielt und konstant halt auch, ja, diese Leistung, die er gestern gezeigt hat, zeigt, könnte er schon, also gerade in der zweiten Liga, ein absoluter Unterschiedsspieler sein. Ne? Das hat er ja gestern bewiesen.
Aber das ist also, eben das ist der Punkt. Er hat ja bislang überhaupt keine Rolle gespielt in der Saison bislang. Hat ja nur Kurzeinsätze gehabt. Und im Grunde wünscht man sich das bei ihm ja permanent. Dass man sieht eben, dass er durch seine Art, Fußball zu spielen, eben den Unterschied machen kann. Aber das eben nicht so bis, ich sag mal, es fehlt immer so dieser letzte Punkt, dass man sagt, so jetzt hat er es. Ne? Und gestern war mal tatsächlich ein Spiel. Man hat, sag ich mal, ab der 80. Minute dann gemerkt, da war die Luft bei ihm raus. Aber bis dahin muss ich sagen, also hat er wirklich ein Top-Spiel gemacht, also auch unabhängig von dem Tor jetzt. Ne? Also das Tor, das war der Witz, das ging ja gerade erst los. Ich war hier noch am Daddeln, hab hier mich gerade eingerichtet, ich habe das Tor gar nicht mitbekommen. Ich so, auf einmal hieß es Tor. Ich so, oh. Erste Reaktion von mir, zu früh. Weil ich kenne das ja nun beim HSV, wenn man früh führt, wer früh führt, der stets verliert. Und das ist immer so dieses Gefühl, ne, dass man, ja, der HSV hat jetzt was in der Hand, das kann er dann wieder verlieren. Und so kam es dann ja auch schon ein paar Minuten später, 14. Minute Hofmann. Mir kam die Abwehr so ein bisschen, ich bin auf großen Widerstand gestoßen in den sozialen Netzwerken, weil ich sage, die Abwehr kommt mir ein bisschen wackelig vor allen Dingen Leistner. Ich fand ihn nicht so souverän in der ersten Halbzeit, in der zweiten ging es dann, in der ersten Halbzeit fand
ich obwohl, ein bisschen... Obwohl, ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit am Ende wirkte er dann auch wieder leicht nervös. Also wenn ich mich gerade mal so an diese Szene zurückerinnere, wo er dann mit Hofmann zusammen und dem Ball in Richtung Eckfahne läuft und er darauf spekuliert, dass der Ball auf diesem absolut grausamen Platz, das muss man auch nochmal wirklich sagen, dann ins Aus hoppelt oder rollt oder was auch immer, das dann nicht schafft und dann, ja, ist Hofmann natürlich clever und lässt sich da aushebeln. Beim Stand von 2-1, ich glaube, das war auch 90. Minute, war schon nah.
Da bin ich doch noch gar nicht.
Ja, aber, ne, also das dann nochmal so, also Leisner, also eigentlich finde ich ihn ja ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gestern wirkte er dann doch in vielen Situationen ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich sehe das ein bisschen, nicht ganz so krass, aber ich sehe es ähnlich, sage ich mal, und das habe ich auch gestern geäußert, dass in der Defensive, gerade um ihn herum, dass mir das ein bisschen so, man hat immer den Eindruck, da könnte ein Bock passieren. So, das hast ja so, du ja, hast genau. Ja so dieses, ne, es könnte gleich irgendwie was passieren. Und das hat man auch in der letzten Minute ja, da hätte ja im Grunde genommen Hofmann, hätte ein bisschen platzierter geschossen, wäre das Ding drin gewesen in 2-2. Das,
ja, genau.
Also das wäre, es war nicht so weit weg, sagen wir mal so. Und dieses Gefühl hatte ich halt, ne? Auch wenn er sonst seinen Job da solide macht und so weiter, ist alles schön und gut. Aber ich habe ihn auch schon stabiler gesehen, sagen wir mal so. Und in der ersten Halbzeit war das für mich so ein Spiel, da war der HSV griffiger, besser. Das kippte so ein bisschen in den letzten 10 Minuten. Da wurde es verflachtet, das Spiel auch extrem. Also der Rasen, hast du gerade schon gesagt, das war ja eine Katastrophe. Du hast es ja in UHD, glaube ich, gesehen.
Ja, also und, da hast du wirklich also, jeden einzelnen ja. Maulwurfshügel gefühlt gesehen. Also genau. Hätte mich nicht gewundert, wenn da anstatt einem Ball irgendwann Maulwurf getreten worden wäre.
Ja. Und zweite Halbzeit war, fand ich, also das war die zweite Halbzeit, fand ich eigentlich stinklangweilig, auf Deutsch gesagt. Also es ist wenig passiert. Auch keine großen Chancen. In der ersten Halbzeit hatte der HSV ja einige Chancen. Auch mit Terodde, der Pfosten, Kopfball noch an den Pfosten zum Beispiel, erinnere ich mich noch dran. Jatt hatte ja auch noch eine Chance. Also da waren sie nah dran, auch mal eine Führung auszubauen, was eben beim HSV wichtig wäre, dass man eben vielleicht mal 2 oder 3-0 führt, ne? Und dann kann man solide runterspielen. Und das ist eben immer so dieser Punkt, da muss man einfach noch dran arbeiten, ein bisschen an der Souveränität, ein Spiel auch mal zu verwalten, nicht immer gleich dieses Gefühl zu haben, jetzt führen sie, aber jetzt kriegen sie auch gleich wieder das Gegentor. Und dieses Gefühl habe ich halt immer so ein bisschen. Mhm. Das ist immer noch so da. Aber eben das Gute ist, man hat jetzt vorne einen drin, mit Terodde, der den Unterschied eben doch macht. Und diesen Spieler, so einen Spielertypen, den hatte der HSV eben Jahre nicht mehr. Ne? Das ist eben, das ist der Punkt, warum man dann am Ende 2-1 gewonnen hat, ganz einfach. Mhm. Man hat dann zum ersten Mal auch gemerkt, die Einwechslungen haben gefruchtet dieses Mal. Onana hat so ein bisschen was, so ein belebendes Element reingebracht, fand ich. Kittel, der ja nun schon Persona non grata war, nach seiner Aktion da gegen Hannover war das, glaube ich.
Ne? Ja, genau, Hannover.
Ja, und den man dann auch medial schon wieder so, was geht jetzt noch mit Kittel, kann das überhaupt noch weitergehen? Ja, und er kommt dann eben, Tune schmeißt ihn rein, hat ihn auch geschützt, das fand ich gut, also öffentlich in den Äußerungen, hat jetzt da nicht drauf rumgehauen und so weiter, hat gesagt, er hat einen Scheiße gebaut, das weiß er auch, ich habe mit ihm gesprochen, wir sind im Rhein. Hat ihn dann einmal nicht in den Kader genommen, da war sofort Halligalli.
Alarmstufe Rot.
Alarmstufe Rot, warum ist er nicht im Kader? Ich weiß nicht was, 1000 Nachrichten, 1000 Medienberichte. Ja, aber warum nicht? Na, ich glaube, dass
es scheint gefruchtet zu haben.
Die haben also, Agreement ausgemacht mit Sicherheit, die haben gesagt, pass auf, ich nehme dich jetzt nächste Woche auch mal einmal nicht mit. Na, dass die Medienwelt auch denkt so, was ist da los? Aber da machen wir uns einfach nichts draus. Ich nehme dich danach eben wieder mit. Ne? Da bist du auf jeden Fall dabei und da schmeiße ich dich auch wieder rein. Und das wird mit Sicherheit so gelaufen sein. Und so geht ja, man. Das ist halt Menschenführung und
genau.
Das, und die zahlt sich eben gut aus. Und das hat man eben gestern gemerkt, also als er reinkam. Ne? War auch sofort griffig, Topflanke geschossen, geschlagen in den 16er. Und da ist dann eben der Simon
Terodde.
Ein grandioses Tor fand ich. Also, wie er da sich so umschlängelt, wie so eine Schlange, so um den Spieler.
Ja.
Und das Ding da reinnetzt. Ja, das fand ich dann schon, das war dann schon ein schönes Gefühl.
Auch eine sehr bedeutende Szene für Terodde, finde ich. Ich kann das jetzt nicht mehr, ich kann es nicht mehr ganz einordnen. Ich glaube, es war noch beim Stand von 1-1 und der HSV fing an, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen defensiv, ja, schluderig zu werden, ein bisschen zu schlafen.
Ja.
Ich glaube, das war auch nach dem Standard. Ob das jetzt ein Freistoß oder ich glaube sogar eher eine Ecke war, war auf jeden Fall knapp. Und dann Terodde bölkt da wirklich dann alle seine Mitspieler dann wirklich erstmal wach. Und genau. Das hat dann auch so einen Impact gehabt, fand ich. Ja. Danach hat sich das Spiel dann so für den HSV gedreht. Natürlich, wie du sagst, die gelb-rote Karte, die hat so einen kleinen Faktor natürlich ausgemacht. Da brauchen wir auch jetzt, glaube ich, gerade gar nicht großartig drum rumreden.
Naja, war ja großes Thema bei Kreuzer und bei Sky Tusche mit seinem schrecklichen Hemd übrigens.
Ja.
Also, und Kreuzer hat sich ja auch aufgeregt. Olli Kreuzer, der auch mal bei uns war, ne, der hat sich ja dann, man könnte doch Fingerspitzengefühl und ich weiß nicht, was alles, ja, aber im Grunde genommen, was willst du da machen? Beim ersten
Mal. Das ist halt eine dumme gelb-rote Karte, weil er in der ersten Halbzeit den Ball wegschlägt.
Ball wegschlägt.
Aber das Foul kannst du mit Gelb bestrafen, ganz klar.
Auf jeden Fall. Und der Spieler selbst hat ja gesagt, ich habe meiner Mannschaft geschadet, Punkt, Ende, aus.
Ja.
Die Sache ist durch für mich, ne? Ich habe Scheiße gebaut. Gut, und dann ist doch auch die Sache gegessen. Ich weiß gar nicht, was man da so immer.
Das ist so ein Thema, finde ich, für sich alleine nochmal. Sky und die Reporter. Es wird von Spieltag zu Spieltag wird's immer grausamer. Also ist mein Empfinden, ob es jetzt erste oder zweite Liga ist, ist vollkommen egal. Ja. Es sind da
auch
zwei, die ich seit meiner Kindheit kenne. So ein Jörg Dahlmann zum Beispiel ist für mich.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Dieser Typ ist für mich ein absolut rotes Tuch. Und wenn Jörg Dahlmann ein Spiel kommentiert, das ich gucken möchte, gibt es für mich nur zwei Optionen. Einmal Ton ausschalten. Früher gab es ja noch die schöne Funktion Tonoption 2. Das war dann nur der Stadion-Sound. Da war dann der Reporter aus. Das haben sie jetzt mittlerweile dafür. Verschwendet, sage ich jetzt einfach mal, ist ein bisschen zu hart gesagt dafür, dass sie dann da Fans einspielen wollen. Den Reporter hast du trotzdem noch an der Backen. Oder ich mache das Spiel aus. Das sind die zwei Optionen,
Mach ich jedes Mal.
Also das
ich höre jedes, ich mache bei fast jedem Spiel den Kommentator aus, wirklich. Weil ich das teilweise auch, es gibt einige, die ich mag, denen kann ich zuhören, aber ich kann nicht mal die Namen nennen. Also den Dahlmann, den kenne ich natürlich, das ist für mich Boulevardesque, was der macht. Das ist Boulevardjournalismus, was der macht. Das ist für mich so, boah, das ist einfach schön reden, aber wenig dahinter, muss ich sagen. Und der hat sich ja letzte Woche entschuldigt bei den HSV-Fans, weil da wurde sich ja dann auch echauffiert, wie er das 4:0 gegen Sandhausen kommentiert hat. Und da hat er auch tatsächlich dann auch zugegeben, dass es ein bisschen, wie kann man ein 4:0 für den HSV, ich sag mal, den HSV da so zerreißen? Natürlich war das keine Glanzleistung, das wissen wir alle, aber man kann da auch nicht sagen, dass Sandhausen jetzt, was weiß ich, wie grandios gespielt hat und so. Ne? Aber es ist dann halt immer tendenziell, und das merkt man bei vielen Spielen eben auch gestern und so, man hält dann doch eher immer so ein bisschen für die, und diese Sensation, die ist, die da gieren die so nach, ne? Dass der kleinere Verein
größeren
dann schlägt, aber ist der HSV denn noch der größere Verein, frage ich mich da immer. Der HSV spielt in der zweiten Liga, klar, hat eine Ambition aufzusteigen, aber man muss doch trotzdem irgendwie sehen, dass, wenn man auch so ein Spiel da sieht wie gegen Sandhausen oder so, dass die da auch nichts groß auf die Kette kriegen, und das ist im Grunde genommen fast Sandhausen da eher am Zug ist, ne? Aber wenn die eben es auch nicht gebacken kriegen, das Ding da reinzuschießen und der HSV dann eiskalt ist, ja, dann ist das auch eine Qualität und die muss man eben auch wertschätzen. Und das hat er eben nicht gemacht und deswegen musste er sich da, er hat, glaube ich, ein HSV 1887 TV hat, glaube ich, ein Statement veröffentlicht von Dahlmann, hat er sich auch für entschuldigt, aber das ist so ein bisschen so dieses. Diese Haltung merkt man schon bei vielen Kommentatoren. Nicht bei allen, da bin ich auch. Man sieht das ja immer subjektiv, das ist klar, für seinen eigenen Verein. Das ist
ja, natürlich.
Das darf man eigentlich auch nicht vergessen, ne? Aber trotzdem.
Ja, in den meisten Fällen hat man ja nun mal wirklich die Vereinsbrille auf. Und für mich war das letzte Saison so richtig grausam. Es gab eine Zeit, da hat Martin Groß seines Zeichens in den sozialen Netzwerken sich selbst nennt als Meistersprecher oder sowas. Ja, da hat dann ich eine Zeit lang fast jedes Werder-Spiel kommentiert und er ist glühender HSV-Fan angeblich. Und das hat man dann auch vielleicht das ein oder andere Mal in seinem Stil des Kommentars während des Spiels gemerkt. Also es egal, was Werder gemacht hat, es war grausam. Ich meine, letzte Saison war grausam, brauchen wir nicht drüber reden, aber es wurde dann halt auch wirklich nur noch das thematisiert, wie schlecht Werder ist und dass Werder ja überhaupt nicht ins Spiel findet und das ist ja grausam und man hätte ja dann doch sich mit so einem Spiel dann den Abstieg verdient und also es ist schon sehr grenzwertig gewesen und da hat, glaube ich, mittlerweile Sky auch reagiert. Da gab es, glaube ich, sehr viele Shitstorms in sämtlichen sozialen Netzwerken, sei es Twitter, Facebook, Instagram. Ich glaube, überall wurde einfach dann nur noch gebasht. Bitte nicht mehr den Groß. Das ist doch nicht mehr objektiver.
Also ich sag mal, es ist sowieso schwierig, wenn man sich als Kommentator irgendwie äußert, dass man irgendeinen Verein, und selbst wenn es so ist, irgendwie gut findet. Ne, das sollte man irgendwie einfach unterlassen. Ich würde, wenn ich Kommentator wäre, würde ich doch nicht ein Interview geben und sagen, ja, ich bin schon immer großer HSV- oder Werder-Fan.
Ja, genau.
Das sollte man schon mal erstmal tunlichst
vermeiden,
weil das bietet doch natürlich gerade sowas. Wobei ich auch sagen würde, wär das bei mir so, da würde ich ja erst recht, da würde ich wahrscheinlich das Gegenteil machen, ne? Eher tendenziell sozusagen für den Verein sprechen, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, um dieses Gefühl gar nicht erst aufkeimen zu lassen, sage ich mal. Ne? Das kann auch passieren, ne? Und das, bei Marcel Reif sagt man ja auch immer, er ist großer Bayern-Fan. Es ist okay, wenn du ihn auch hörst im Doppelpass oder ich weiß nicht, wenn er da sitzt, dann kann man auch diesen Eindruck gewinnen. Ja, es ist ja mal so dieses Paradebeispiel, aber gut.
Schlusswort zu dem Thema, wobei ich Marcel Reif für seinen Kommentar in der Saison 2003, 2004 im Spiel Bayern München, Werder Bremen loben muss. Das hat er wirklich gut gemacht. Das war ja wirklich ein Spiel, wo sämtliche Herzen des FC Bayern dann wahrscheinlich gebrochen sind und das hat er trotzdem gut gemacht. Also ich glaube, der Marcel Reif hat das immer noch relativ gut hinbekommen, trotz dessen, dass er dann doch Fan der Bayern ist.
Er sollte nur in Zukunft beim Doppelpass vielleicht mal Socken tragen. Das ist so ein bisschen sein Slippern da. Und
ich bin ehrlich, Doppelpass ist bei mir mittlerweile.
Ja, das gucke ich auch nicht mehr. Aber wenn man da ab und zu mal so 10 Minuten rein zappt, dann fällt das schon auf. Aber gut,
Wir sind abgeschweift. Und zwar
genau, also ich war ja auch durch, so gelb-rote Karte war für mich in Ordnung, 2-1 gewonnen ist im Grunde auch in Ordnung, am Ende hat man Glück gehabt, dass Hofmann das Ding da nicht sozusagen direkt auf Ulreich schießt, ansonsten HSV 17-14 Schüsse, 5-4 Torschüsse, Ballbesitz war mehr, Pässe sind mehr angekommen, Passgenauigkeit war besser. Statistik spricht für den HSV. Jetzt weiß ich die Expected Goals nicht. Jetzt würde Hillich damit um die Ecke kommen. Die
ist ja auch ganz gut, dass du es nicht weißt. Dann hat er wieder was zu meckern, wie gesagt.
Ja, das kann er ja. Das hat er wahrscheinlich in seinem Podcast schon erläutert. Das muss ich ja nicht machen. Ich habe ja gestern schon gesagt, wir müssen ja nicht 3 Stunden sprechen, sondern bei uns reicht eine und wir haben es kompakt drin. Auf jeden Fall der HSV jetzt mit 26 Punkten auf Platz 2, eine ganz gute Ausgangsposition. Das sind, wie gesagt, die Spiele, normalerweise hätten sie die vergeigt. Aber es ist natürlich eine enge Geschichte, eine knappe Geschichte jetzt. So, Düsseldorf kommt hoch, die haben jetzt auch nur noch drei Punkte Abstand zum HSV. Die werden nochmal eine Rolle spielen, bin ich mir relativ sicher. Bochum spielt eine Rolle, Fürth spielt eine Rolle und eben Kiel. Kiel muss man eben gucken, ob die dieses Niveau so halten können. Ich habe das letzte Spiel von Kiel gesehen, also das war 2 Standards und das Ding ist durch. Ne? Das ist also auch, und der Freistoß, den sie da bekommen haben, für mich war das kein Freistoß, aber gut. Aber die netzen jetzt gerade halt ein, gewinnen jedes Spiel. Und wie gesagt, Düsseldorf, würde ich sagen, und dann gibt es ja schon den Abstand, ne? Dann ist man schon, dann ist Platz 6, ist schon 19 Punkte, da ist man dann schon 7 Punkte jetzt voraus. Das ist natürlich schon mal so, aber eine Wucht, aber trotzdem sind da eben, das kann immer von Spieltag zu Spieltag sich ändern, es ist alles noch knapp dran. Aber ich finde diese Verfolgerrolle, die der HSV jetzt mal hat, nicht auf Platz 1 zu stehen mit 8 Punkten Vorsprung, wie in den letzten Saisons, na, oder mit 6 Punkten oder ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall waren sie ja mal Herbstmeister, gut, Herbstmeisterschaft haben wir noch gar nicht, aber zumindest jetzt so dieses Zwischenfazit, dass man eben jetzt so ein bisschen noch in der Verfolgerrolle ist, das steht ihnen ganz gut, glaube ich. Ich fand auch da interessant die Aussagen von Terodde nach dem Spiel, er sagt ja so ein bisschen, ja, Kiel, Glückwunsch, aber wir sind denen auf den Fersen, wir werden gucken, was die machen, die müssen auch erstmal alles so durchziehen, sagte er ja, und das fand ich eigentlich ganz gut, diese Haltung, dass man jetzt so ein bisschen vielleicht dann am Ende dann auch hin auf den Schlussspurt dann eben die vielleicht oben einholt und sich dann vielleicht nochmal was, wenn man sozusagen, wenn der HSV was erreichen kann, ne, von sozusagen das Feld von hinten aufzäumen kann, dass es eben diesen Verein irgendwie besser tut, als wenn man eben in dieser absoluten Favoritenrolle mit, was weiß ich, wie viel Punkten Abstand da steht und dann kommt immer so dieses Drama, der HSV verliert dann die entscheidenden Spiele und das muss eben so ein bisschen, dieses muss so umgekehrt werden, so ein bisschen von der mentalen Haltung her. Und insofern bin ich gar nicht so unzufrieden, dass man jetzt auf Platz 2 ist mit 26 Punkten. Und ja, kurzum, Arbeitssieg gestern und gut, dass es 3 Punkte geworden sind und abhaken und jetzt Weihnachten feiern, Weihnachtsgans essen und dann geht es ja auch gegen Regensburg am nächste Woche Sonntag, glaube ich, schon wieder weiter.
Ja, dann machen wir jetzt noch keinen großen Ausblick, würde ich sagen, oder?
Nö, das können wir dann ja angehen.
Ist ja noch zu weit weg, sagen wir mal. Aber Regensburg sehe ich gerade mit 13 Spielen 17 Punkten auf Platz 13, also eher unten anzusiedeln, obwohl, ja gut, Platz, was hattest du? 6 mit 19 Punkten ist ja dann für Regensburg auch nicht so weit weg, also und da kann man auch nochmal wieder nach oben gucken. Ja, aber das werden wir dann demnächst besprechen.
Genau. Wir haben nur, das ist unser Schalke 04 ist bei uns, sind die Würzburger Kickers, die aber auch ein bisschen natürlich Probleme haben mit den ganzen Corona-Geschichten. Aber
das war doch eine lustige Geschichte mit dem Verstappen. Hast du das mitgekriegt?
Verstappen, erklär mich nochmal auf.
Würzburg hatte ja Corona-Fälle in der Mannschaft, beziehungsweise der Physio.
Ach, du meinst den Torwart eingewechselt.
Genau, und der Torwart ist mal mit 12 Leuten angereist, mit 10 Feldspielern, 2 Torhütern und der Ersatztorhüter wurde in der 90. Minute zum Bundesliga-Debüt eingewechselt, und allerdings nicht als Torwart, sondern als Feldspieler.
Und dazu kann ich was sagen, weil Würzburg ist ja von Magath, wird das ja gesteuert. Ne?
Genau.
Und Magath hat genau dasselbe mit dem HSV mal gemacht. Und zwar hat er das als Politikum auch gemacht, weil da hatte der HSV kaum noch Spieler, kaum Feldspieler. Und da wurde der, da hat er es anders gemacht. Da wurde, ich glaube, der Ersatztorwart für den Torwart, wie hat er es noch gemacht? Er hat den Ersatztorwart für den Feldspieler eingewechselt. Und der echte Torwart, das war Golz, der hat ein neues Trikot bekommen und hat dann auf dem Feld weitergespielt. Da hat man hinten mit Tesakrepp hat man quasi die 1 überklebt oder hat eine Zahl dahinter gemacht und dann hat Golz im Sturm gespielt, das weiß ich noch. Das war gegen Rostock, glaube ich. Hätte fast sogar ein Tor geschossen. Und das hat er auch nur gemacht, weil eigentlich wollten die nicht antreten, glaube ich, sondern ich weiß gar nicht, welche Saison das war, das kann man googeln. Ne? Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, das hat er dann quasi so als Zeichen gegen den DFB damals genutzt. Um zu sagen, hier, so kann das nicht sein. Also wir müssten ja erstmal richtig genug Feldspieler hier haben, damit wir antreten können. Ne? Und dann hat er dann eben den Torwart auch eingewechselt als Feldspieler. Ja, und dann war Ricci, mein Idol, noch auf dem Platz vorne. Das werde ich nie vergessen.
Ja, bestimmt eine lustige Geschichte damals gewesen, doch. Das kann ich mir vorstellen.
Schönes Schmankerl am Schluss.
Ja, aber wir gucken dann nochmal so ein bisschen ins Fernrohr, ob wir noch was anderes kapern können. Denn der SV Werder Bremen hätte ja schon etwas geschafft, was ihr ja dann glorreich in Dresden verkackt habt, ne? Also, wir haben im Osten ja in Jena 2-0 gewonnen und sind dann ja folgedessen auch in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Und dürfen dann jetzt tatsächlich gegen Hannover ran. Und endlich mal wieder ein Derby. Wobei das ja auch nicht so das richtige Derby ist, sondern das Original bleibt halt einfach. Ja,
das ist,
ne? ist Dafür haben wir beide das. Halt jede Woche Derby, wenn wir miteinander reden. Ist ja auch eine ganz
andere
Geschichte.
Verbales Derby.
Genau. Wir auf jeden Fall gegen Hannover. Die Bremer zweite Pokalrunde. Ja, kurzer Ausblick. Du darfst jetzt mal deine Expertise zuerst abgeben.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist im Grunde, das ist egal, ob Heimspiel für Hannover, das spielt keine Rolle. Es ist ein Pokalspiel. Da geht alles in die eine oder andere Richtung, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass Werder das schaffen wird. Das ist so meine Intuition. Und zwar, glaube ich, sogar in den 90 Minuten, weil die jetzt so ein bisschen, ich sag mal, die werden durch den Sieg in Mainz an Stabilität gewonnen haben. Die werden da jetzt hinfahren und so nach dem Motto, es war ja schon vorher so, das greift ja mal so um sich, die Liga ist wichtiger. Ja, das kennen wir ja alles. Ne? Ich finde ja, Pokalspiele sind genauso wichtig. Aber man hätte wahrscheinlich, wenn sie jetzt verloren hätten, na, dann glaube ich, wäre das eine andere Ausgangslage gewesen. Jetzt kann man sozusagen ein bisschen beruhigter da reingehen, so nach dem Motto, ja gut, wenn wir ausscheiden, dann scheiden wir halt aus, aber wir sind ja dann, wir konzentrieren uns auf die Liga, wollen da genug Punkte sammeln und sind durch. Insofern, das wird denen ein bisschen Auftrieb geben, dass sie ein bisschen entspannter in das Spiel gehen und das wird denen gut tun, glaube ich, und deswegen werden die das auch schaffen, glaube ich. Hannover, wie gesagt, Hannover spielt ja auch eine Grützensaison, das muss man einfach sagen. Die haben zwar in Hamburg gewonnen, aber wie haben die in Hamburg gewonnen? Ne? Das, ja, das hätten wir locker gewinnen müssen, das Spiel. Mhm. Und danach haben sie ja dann auch wieder verloren, also 17 Punkte auf Platz 12, weit hinter den Erwartungen wieder mal zurück. Ja, das ist, denke ich, wird in der regulären Zeit ein, ich sag mal, 2-0 für Werder werden. Das ist so meine Vermutung. Wobei, es ist ein Pokalspiel, wissen wir alle, aber ich glaube, mit Zuschauern wäre es anders. Wenn
ich nehme mir jetzt eben das 2-Euro-Stück in die Hand.
Ja.
Ich schmeiße es gleich raus aus dem Fenster, warte. So. Mhm. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja, ich sag mal, mit Zuschauern. Wenn Hannover das Stadion voll wäre, und dann kommt jetzt Werder aus der ersten Liga und weißt du, ne? Und so die Nummer. Dann wäre es anders. Aber so glaube ich jetzt, ja. Also ich kann mich auch täuschen. Ich werde es mir angucken. Es ist ja immer ein spannendes Spiel, denke ich, so Hannover. Und Pokal finde ich sowieso, ich finde Pokalspiele super. Mhm. Ne? Also diese Spiele, wo es einen Gewinner geben muss, das ist einfach geil, das gucke ich mir gerne an. Insofern, ich werde mir auch heute Abend SSV Ulm gegen Schalke an. Da brauche ich allerdings noch zwei Pasti. Aber dann, ja, ich finde das gut. Ich finde es auch immer schade, wenn der HSV ausscheidet. Ich finde das zum Kotzen sogar. Also, dass man diesen Wettbewerb nie ernst nimmt. Und also ich kann mich erinnern, 87 habe ich den Pokalsieg vor dem Fernseher gefeiert. Ich finde das großartig, einen Pokal zu gewinnen. Das ist doch, ich weiß das selbst noch, als ich Kind war. Also wenn wir ein Hallenturnier gewonnen haben und du hast einen Pokal bekommen, das ist das Geilste, was du willst.
Ja, genau.
Was willst du denn noch? Ne? Und
egal. Naja, also, theoretisch ist der Pokal der einfachste Titel. Du musst halt 6-mal gewinnen. So.
Ja. Und
dann hast du halt deinen Titel.
Ne? Geile Spiele, wo du auch weißt, ja, es kann sogar ein Elfmeterschießen geben. Aber ein Elfmeterschießen ist doch auch geil. Das ist doch. Na, und wenn du beim Elfmeterschießen eben ausscheidest, ist das tragisch, aber es ist auf der anderen Seite, jeder versteht das dann auch, dann ist es eben ja, Pech, eben. Pech. So, was, da wird keiner mehr meckern, so. Also insofern, das sind doch geile Spiele, die muss man ganz anders angehen, da muss man so, man kann ja so viel, finde ich, auch aus Siegen beim Pokal, ne? Da sagt man immer, das ist diese Doppelbelastung, ich weiß nicht, das sind 6 Spiele in der ganzen Saison, das sind Profis. Und man kann doch aus Siegen im Pokal jede Menge, ich sag mal, positive Vibes mitziehen für die weiteren Wochen, wenn man da jetzt weiterkommt, ist doch geil. Da weiß man, man spielt nächste Runde in einem Achtel-, Viertelfinale im Pokal. Das ist doch
grandios. Ja, das ist halt das Schöne,
ne? Muss mich beflügeln, ne?
Genau, das ist halt das Schöne, weil jegliche Trends kann man dann halt wirklich einfach mal ad acta legen und sagen, so, ja, okay, ey, ich habe jetzt 10 Spiele in der Bundesliga wegen mir verkackt. Aber ey, ich habe jetzt dieses eine Spiel von mir aus in München und ich bin der ganz klare Außenseiter. Aber ich kann dann wirklich rangehen und sagen, so, wenn ich heute, wann dann? Ja, und das ist halt das Schöne am Pokal. Jegliche davor eingesammelten Ergebnisse, ob Liga, Champions League, Euro League, Freundschaftsspiele, vielleicht auch der UEFA Cup noch von vor ein paar Jahren oder der Messe Cup vor mehreren Jahrzehnten. Es ist alles scheißegal. Es ist dann dieses eine Spiel und schaffe ich es in 90 Minuten nicht, dann kann ich nochmal 30 Minuten erzwingen oder ich muss nochmal 30 Minuten zusätzlich nachsitzen. Und wie du sagst, wenn es dann immer noch nicht so ist und dann das Elfmeterschießen da ist, ja, es muss halt eine Entscheidung geben. Und ja,
ist auch cool.
Es ist, ja, genau, wie du sagst, es ist absolut cool. Und es kann für Hannover kann das jetzt ein Befreiungsschlag werden. Wenn die gewinnen, haben die dann ein absolut geilen Erfolg da, stehen dann in der nächsten Runde im DFB-Pokal, was ja auch finanziell für beide Vereine vielleicht gar nicht mal so blöd wäre. Ich meine, es geht jetzt nur, und es klingt jetzt blöd, das zu sagen, um, ich glaube, mittelstehenden sechsstelligen Betrag, was ja im Profifußball erste, zweite Liga, erste Liga vielleicht sogar noch mehr als zweite mit so einem schmunzelnden Auge so hingenommen wird. Aber Geld ist Geld. Beide Vereine können das, glaube ich, gut gebrauchen. Deswegen wird das, glaube ich, ein Spiel ziemlich auf Augenhöhe. Werder mit dem positiven Gefühl jetzt. Ich guck mal eben, Hannover hat gegen Regensburg so ein 0-0 hingelegt, ne? Ja, genau. Davor haben sie gegen Bochum gewonnen und dann gegen Heidenheim 1-0 Heidenheim 1-0 verloren. Also eine wirklich durchwachsene, ja, bis schlechte Saison bis dato von Hannover. Was ich so sehe, bei denen fällt jetzt nicht viel aus. Mike Franz fällt aus, Gudra fällt aus, beziehungsweise wird nicht berücksichtigt, Sündermann, das werden aber, denke ich mal, irgendwelche Jugendspieler sein. Und Evina fallen aus. Bei Werder ist es tatsächlich so, dass, brauche ich eigentlich gar nicht so aufzählen, es ist ja bekannt, Selke fehlt, Rashica fehlt, Füllkrug fehlt, Bittencourt fehlt. Das sind halt schon so Spieler, die wehtun, wenn sie fehlen. Ich bin gespannt, was er jetzt mit dem neu gewonnenen Stürmer Dingchi macht tatsächlich. Viele fordern ja jetzt direkt, ihn in die Startelf reinzusetzen. Prinzipiell fände ich es nicht verkehrt, denn der Junge hat ja nun mal auch eigentlich relativ wenig zu verlieren. Allerdings glaube ich, wäre das dann doch ein Ticken zu früh. Also der Junge hat jetzt 5 Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert, wenn sie ihm 50 Minuten...
Ja, passt auf, dass es nicht so passiert wie bei uns mit Fiete. Ne? Das
genau, ist, genau. Ich glaube, behutsames Aufbauen ist da ein bisschen besser. Ich hoffe auch, und das habe ich jetzt vorhin vergessen, bei der Analyse, sage ich jetzt mal, des Mainz-Spiels, ich hoffe, dass der Woltemade einfach nochmal, wie ich jetzt, ein Spiel auf der Bank bleibt, vielleicht auch einfach gar nicht mit in den Kader kommt. Viele sehen in ihm einen absolut genialen Spieler, so vom Typ her, wie er sich so öffentlich gibt. Es ist ein total netter Typ. Allerdings sehe ich einfach bei ihm noch nicht die Reife für die Bundesliga, weshalb ich das dann halt nicht so traurig fänden würde, wenn dann Ehren Dingchi tatsächlich nochmal den Vorzug bekommen würde. Denn Dingchi hat eins, was Woltemade nicht hat, und zwar ein Bundesliga-Tor. Und Woltemade hat dann tatsächlich schon den ein oder anderen Bundesliga-Einsatz mehr. Ansonsten ist jetzt die Frage, ob Toprak spielt oder nicht. Was macht Werder mit der Aufstellung? Entfernt man sich jetzt von der Fünferkette beziehungsweise Dreierkette und spielt mal wieder mit einer Viererkette? Das wird auch, denke ich mal, alles noch so ein bisschen mit reinspielen. Mal gucken, wie Werder gegen einen Zweitligisten das Spiel machen kann, ob das dann vielleicht besser ist. Mal gucken. Abwarten und Tee trinken. Ich verlange ein Weiterkommen von Werder. Es ist letztendlich immer noch nur ein Zweitligist, gegen den man spielt. Es ist halt nun mal auf dem Papier ein Klassenunterschied da, und dann sollte man es ja dann doch eigentlich schaffen, weiterzukommen. Ich sag aber auch gleich im Vorhinein, es würde mich nicht wundern, wenn es Hannover auch machen sollte, aus irgendwelchen Gründen. Von daher, vielleicht ist das die eine Pokalüberraschung, diese Runde.
Dein Tipp?
Natürlich neben Ulm natürlich.
Ja, Ulm, ja.
Mein Tipp willst du hören? Ei. Ich sag, es wird ein richtig, richtig ekliges Spiel, das kann ich schon sagen. Also so ein Mainz-ähnliches Ding, und ich glaube, das geht 1-0 nach Verlängerung für Werder aus.
Mhm. Was sagst du? Ich habe ja schon 2-0 für 2-0 in den 90 Minuten. Ja, ja.
Eieiei.
Naja, Ulm gewinnt heute im Elfmeterschießen.
6-5.
Zum Beispiel, ja. Wer spielt denn überhaupt noch im Pokal? Aber naja, das brauchen wir ja nicht alles durch.
Ja, es ist ja nicht unser Bier. Also ist ja nicht unser Bier.
Nee, meinst du so nicht, aber ich muss ja irgendwie die Zeit totschlagen und gucke ich auch mal Pokal, ne?
Genau.
Ja, dann sind wir doch durch.
Ja, haben wir die Folge geschafft, ne?
Eine Stunde, ja, genau, passt doch. Jetzt sind wir wieder in unserem Stundenraster.
Ja, passt, genial. Dann wünsche ich euch jetzt noch, ich schließe jetzt einfach mal die, ich mache es mal so, dass ich die Folge schließe. Was hältst du davon?
Ja, bitte, dann kann ich was trinken.
Ja, perfekt. Ja, danke fürs Zuhören. Haltet die Ohren auf, beziehungsweise die Augen auf. Vielleicht legt der Weihnachtsmann ein Allianz Brisanz Geschenk euch unter den Weihnachtsbaum. Lasst euch überraschen. Ja, besser wird's nicht. Wurde schon angesprochen. Jetzt dürft ihr einmal nochmal Future Franz besser wird's nicht hören. Und danach gibt's nochmal unser Intro, Outro, wie auch immer. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Harry, fahr das Band ab.
Schöne Feiertage, bis denn.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.